Und spielst du noch aus Spaß viel oder?
Oh, das kann ich eindeutig mit Ja beantworten.
Ja, schön.
Ja, und ich spiele auch wirklich furchtbar gerne zweite Geige, also lieber als erste. Es geht nichts darüber, irgendwie eine tolle zweite Geigenstimme zu formulieren und mitzuleben in diesem Stück, mittendrin zu leben. Das schön. Ist so schön.
Ja.
Bühne frei, der Theater Dortmund Podcast.
Hi zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei Bühne frei, unserem Podcast. Ich sitze hier heute mit einer Musikerin von unseren Dortmunder Philharmonikern, mit Barbara Kohl. Hallo Barbara, schön, dass du hier bei mir bist.
Hallo Linda.
Du spielst die zweite Violine bei den Dortmunder Philharmonikern im Orchester.
Ja, eine der zweiten Violinen. Das ist eine Gruppe von ungefähr 14 Leuten und ich bin eine davon.
Eine davon. Jetzt nochmal, hilf uns mal, uns allen, die vielleicht nicht so in der Orchesterwelt so drin sind. Mhm. Was heißt das, zweite Violine spielen?
Ja, was heißt das? Man studiert ja nicht zweite Violine, sondern man studiert Violine. Mhm. Und es entscheidet sich im Laufe der Probespiele, dass man sich bewirbt für ein Orchester, ob man in der ersten oder in der zweiten Violine landet. Manche Leute sind dafür schon von Anfang an prädestiniert, dass sie total Lust haben, zweite Violine zu spielen. Was heißt das? Also erste Violine heißt, um es zu unterscheiden, dass man vorrangig im melodischen Bereich unterwegs ist. Sehr präsent, sehr präsent ist das richtige Wort. Und die zweite Violine repräsentiert eigentlich so die inneren Organe eines Musikstückes.
Okay.
Wir gestalten den Puls mit, wir gestalten die Verdauung mit, wenn man so will, wenn man beim Körper ist. Wir sind das Herz, wir sind aber auch die Entgiftung, wir sind irgendwie ohne uns und ohne die Bratschen, ohne die sogenannten Mittelstimmen, wäre Musik langweilig.
Mhm.
Und insofern ist das eine ganz, ganz schöne Aufgabe, zweite Violine zu spielen.
Das heißt, ihr unterstützt so die erste Violine oder wie kann man sich das vorstellen?
Naja, wir gestalten den ganzen Innenraum.
Ja.
Also wenn wir es jetzt auf den Körper übertragen würden, wäre für mich die erste Violine die Haut, die Haare, die geschminkten Augen, die, ohne jetzt oberflächlich sein zu wollen, einfach das Schöne, das nach außen gerichtete. Und wir machen die ganze innere Arbeit, damit diese Schönheit überhaupt als Schönheit anerkannt wird.
Okay.
Ne? Also das ist meine Meinung dazu. Ja,
ein gutes Bild auf jeden Fall mit dem Körper. Ja, okay.
Also wir sind die Gestalter des Körpers.
Okay. Ja, wie viele MusikerInnen haben denn die Dortmunder Philharmoniker?
Ich bin kein Zahlenmensch, aber ich glaube, wir sind so knapp unter 100 Musiker.
Wahnsinn. Mhm. Aber es sind ja nicht immer alle bei allen großen philharmonischen Konzerten dann auf der Bühne, aber schon ein Großteil.
Bei den philharmonischen Konzerten sind von den Streichern fast alle dabei.
Wahnsinn. Ja.
Von den Bläsern dann je nach Besetzung, was das Stück verlangt. Ne?
Mhm. Mhm. Ja, da kommt schon einiges zusammen. Also da muss viel Platz sein.
Genau.
Im Orchestergraben.
Im Orchestergraben
auf der Bühne.
Ja, genau. Im Orchestergraben sind wir mit viel weniger Musikern beschäftigt.
Ja, was mich jetzt interessieren würde, ich kann mir das einfach mal gar nicht vorstellen. Wie sieht so ein Tagesablauf gerade aus, wenn man professionelle Orchestermusikerin ist? Also jetzt eine Woche zum Beispiel. Wann probst du? Was probst du? Wie oft hast du Auftritte in der Woche? Also einfach mal vielleicht für die Zuhörenden, die da auch gar keinen Bezug zu haben, dass man sich das mal so ein bisschen den Alltag mal so vorstellen kann.
Ja, da komme ich direkt zum wesentlichen Punkt unseres Berufs. Wir haben eigentlich keinen Alltag und das macht es auch so schön. Ne? Wir haben nicht irgendwie, das ist montags, das passiert dienstags, mittwochs mache ich das und das und jeden Morgen gibt es eine Probe und jeden Abend gibt es dies. Es richtet sich vollkommen nach dem Spielplan.
Mhm.
Ja, wenn wir also eine Oper einstudieren, wie jetzt aktuell, morgen ist die Premiere von Rheingold, Richard Wagner, dann proben wir in den zwei Wochen davor sehr viel.
Mhm.
Und zusätzlich zum laufenden Betrieb von anderen Stücken ist dann vielleicht, kann das dann manchmal so sein, dass man wirklich fast jeden Morgen und fast jeden Abend sogenannten Dienst hat.
Ja.
Ne? Proben, auch mal abends proben. Für mich sieht ein Arbeitstag so aus, wenn ich jetzt tatsächlich zweimal ins Theater gehe oder ins Konzerthaus, also wenn ich morgens und wenn ich abends Dienst habe, dann stehe ich morgens früh auf. Ich bin ein Mensch, der vor der Arbeit ein bisschen Leben braucht. Trödel so ein bisschen vor mich hin, ich meditiere, ich bewege mich ein bisschen, ich muss mich dehnen, ein bisschen warm machen und dann gehe ich pünktlich aus dem Haus, weil ich auch keine Eile mag und sitze um, sagen wir mal so, 9:30 bis 10:20 auf meinem Platz, spiele mich da nochmal ein bisschen ein, bereite mich oder lese die Stücke, die wir spielen an dem Morgen ein bisschen durch und gucke, ob ich nochmal irgendeine Stelle mir angucken sollte. Spiele mich ein und dann kommen nach und nach die Kolleginnen und Kollegen und es gibt ein Töne-Chaos, sehr lautes Töne-Chaos, bis dann um 10 Uhr der Konzertmeister, das ist der erste von den ersten Geigen, aufsteht und sich ein Kammerton A abholt vom Oboisten, von der Oboistin, dann tritt bestenfalls etwas Ruhe ein, dann steht meistens auch schon die Dirigentin oder der Dirigent da. Dann stimmen wir in einer bestimmten festgelegten Reihenfolge ein. Ja, dann geht eine Probe los bis mittags. Dann haben wir immer frei, wir haben immer nachmittags frei, es sei denn, man hat private Dinge. Was ich persönlich liebe, weil ich koche gerne, ich bin unheimlich gerne in der Natur und das kann ich selbst im Winter bei Tageslicht machen. Das finde ich auch als ein ganz, ganz großes Privileg unseres Berufs. Ja, und gegen Abend oder sagen wir späten Nachmittag übe ich dann meistens eine Stunde, anderthalb, spiele mich vernünftig ein, gucke, ob alles sich gut bewegt, sich gut anfühlt, gucke die schweren Stellen, die ich für den Abend brauche oder für den nächsten Morgen brauche, in Ruhe durch. Ich übe meistens in Zeitlupe.
Was heißt das?
Ganz langsam, ganz leise Abläufe. Einfach ich gucke, dass wenn man jetzt etwas lesen würde, zum Beispiel einen Text lesen würde, den würde ich jetzt, wenn ich es einstudieren würde, sagen wir mal, der Text lautet so, heute ist Mittwoch und wir nehmen einen Podcast auf, würde ich jetzt so üben, heute ist Mittwoch. Und wir nehmen einen Podcast auf. Das heißt, mit der Melodie, also mit der melodischen, mit der musikalischen, ich sag's mal jetzt Betonung, es ist nicht ganz das richtige Wort, mit dem musikalischen Duktus, aber ganz langsam und ohne Energie.
Okay.
Einfach nur überprüfen, wie geht das, wie soll ich das machen, wie kann ich es gut machen und dann gehe ich zum nächsten Punkt. Und ob das richtig ist, gut läuft, auch im Zweifelsfall, davon gehe ich aus meistens. Es sei denn, es ist richtig schwer, dann überprüfe ich das auch noch.
Okay. Und das machst du quasi, um dich richtig auf die Töne konzentrieren zu können, die du spielst? Oder
naja,
um
wir müssen uns gut vorbereiten auf den auf die Proben und auf unser Programm. Ich kann nicht komplett unvorbereitet, kann man schon, aber es gehört eigentlich zu unserer Verpflichtung und auch zu unserer inneren Verpflichtung, künstlerisch zu arbeiten, wenn wir zusammenkommen und nicht mehr Töne zu sortieren. Und
Ich meine, das mit der Zeitlupe, warum? Also
wie hilft das? Ich habe jahrelang falsch geübt, ich habe jahrelang immer alles wiederholt und dann wiederholt man auch Fehler. Und wenn ich in Zeitlupe übe, übe ich keine Fehler. Dann übe ich das Richtige und das kommt in meinem Gehirn gut an. Also es vernetzt sich gut. Und ich muss das auch, weil ich eine Erkrankung habe. Ich kann nicht mehr 4 Stunden üben. Ich muss meine Kraft gut einteilen. Und so habe ich das gelernt, so zu üben, dass das meiste der Kopf macht. Sollte man eigentlich im Studium schon üben, aber wir Instrumentalisten, also zumindest in meinem Jahrgang war das noch nicht so, hat man das noch nicht so beigebracht.
Ja.
Gut, dann habe ich mich eingespielt, habe geübt, nicht nur eingespielt, sondern habe dann geübt, 1,5 Stunden, manchmal 2, je nachdem, was anliegt. Dann trinke ich nochmal schön was, Wasser und putze mir die Zähne, ziehe mich um und gehe zum Dienst.
Okay.
Je nachdem, was dann abends ist, entweder eine Probe oder eine Vorstellung. Das entscheidet dann darüber, wann ich wieder zu Hause bin. Ne? Ja. Also bei einer Probe bin ich, sagen wir mal, spätestens um 10:30 zu Hose. Nach einer Vorstellung kann es schon mal 11:30 werden.
Klar, ja.
Und das ist der Nachteil, also für mich der einzige große Nachteil, im Beruf ist, dass wir oft sehr spät im Bett sind und dann morgens wieder früh aufstehen müssen. Ne?
Na gut, wenn die Proben auch schon morgens dann direkt weitergehen.
Genau, ist ja nicht jeden Tag, aber manchmal gibt es so Phasen und man kommt ja auch abends, ich bin dann nicht sofort runtergefahren, wenn ich zu Hause bin. Das ist ja nicht so, dass man dann um 23:30 nach Hause kommt, um 12 liegt man im Bett und schläft. Ich kann es nicht. Also es dauert dann immer noch mindestens eine Stunde, bis das Nervensystem sich auf Schlaf freut.
Total. Man ist ja auch total konzentriert, einfach stundenlang und voller Adrenalin. Ist ja klar, da braucht man auch ein bisschen. Jetzt sagtest du, dass morgen zum Beispiel Rheingold-Premiere hat. Wie weit im Voraus beginnen da so die Proben für dich? Also wenn du jetzt...
Für mich? Also ich übe für mich und die Proben fangen 2,5 Wochen vorher an. Also Probe heißt, wir sind zusammen. Ne?
Ach, okay.
Wenn ich alleine mich vorbereite, das heißt üben.
Okay, und wie weit im Voraus fängst du da an?
Das kommt ja aufs Stück an.
Ja, okay. Ne?
Also jetzt ist es so, ich bin ja nun schon weißhaarig, ich sitze schon ein paar Jahre in diesem Orchester und habe den Ring auch schon ein paar Mal von Richard Wagner, Rheingold, also auch schon ein paar Mal gespielt auch schon irgendwann mal so richtig gut einstudiert, also richtig geübt,
ja.
Als ich es das erste Mal spielen sollte und darauf kann man zu einem großen Teil zurückgreifen.
Mhm.
Also ich kann darauf zu einem großen Teil zurückgreifen. Das heißt, wenn ich es jetzt in Stunden messen würde, habe ich vielleicht 6 Stunden nochmal selber geübt, jetzt einfach um sicher zu sein.
Okay.
Das läuft für mich gut. Manchmal übe ich auch zwischendrin nochmal eine Stelle, wenn ich merke in den Proben, die sollte ich vielleicht nochmal sortieren, wenn ich mich gut fühlen will hinterher. Vielleicht kriegt es die Kollegin oder der Kollege nicht so mit, aber es geht ja auch darum, dass ich befriedigt nach Hause gehen möchte, ja. So, dann, wenn das dann liegt das meistens auch eine ganze Weile. Wir haben Premiere und dann, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, weil ich die Daten nicht im Kopf habe, aber oftmals ist es so, dass 2-3 Monate später dann die nächste Vorstellung ist, dann muss man es natürlich warm halten. Also ich muss es dann zwischendurch immer mal wieder üben und dann am Tag selber auch nochmal in Zeitlupe ein bisschen durchgehen, lesen. Beim Lesen sich die Abläufe vorstellen, was sollen die Finger machen und so. Das hilft mir immer schon, eigentlich ist das schon mehr als die Hälfte des Übens, dass ich konzentriert, ganz fokussiert lese.
Wenn du dann übst, machst du das dann alleine für dich oder auch mal mit anderen aus dem Orchester zusammen?
Ich mache das alleine für mich zu Hause.
Okay. Und wie viele Konzerte oder Produktionen, also es ist wahrscheinlich auch mal phasenabhängig, probst du so oder übst du so gleichzeitig? Also man ist ja wahrscheinlich immer an mehreren Projekten gleichzeitig gerade dran, oder?
Also wir haben jetzt nicht eine Rheingold-Premiere und morgen ein Symphoniekonzert.
Ach so, okay. Also
sondern wir haben nach einer Rheingold-Premiere einen Tag frei und dann fangen die Proben fürs Symphoniekonzert an.
Mhm.
Und dann weiß man im Vorfeld, guckt man sich die Noten an. Also ich gucke mir jetzt nicht die Noten für die ganze Spielzeit an, sondern für das nächste Projekt.
Ja.
Und vielleicht, wenn ich von den Kolleginnen und Kollegen höre, da kommt ein ganz schweres Stück. Oder ich weiß es selber, da kommt ein ganz schweres Stück. Wenn jetzt zum Beispiel eine schwere Strauß-Oper auf dem Programm stünde und die käme erst in 2 Monaten, dann würde ich jetzt anfangen, die zu üben, weil ich einfach keine 4 Stunden am Stück üben will. Und dann macht man jeden Tag eine Stelle oder zwei und dann klappt das meistens ganz gut, dass man nicht 3 Sachen gleichzeitig üben muss.
Mhm. Ja, weil wenn man auf den Spielplan schaut, ihr seid ja auch in Ballettvorstellungen involviert, in Opern, ihr habt eigene Konzerte, auch verschiedenste Formate, auf die wir gleich noch eingehen. Deswegen kommt einiges auf euch zu.
Jedes wird ja für sich einstudiert.
Ja.
Okay. Und dann sitzt das eigentlich. Ne?
Okay.
Dann, das Warmhalten nimmt nicht so viel Zeit in Anspruch, wie sich das anhört. Also das hat man dann sozusagen im Repertoire. Und dann weiß man für sich selber, ich habe mir gemerkt, im Ballett XYZ sind Seite so und so, so und so und so und so und so. Das notiert man sich im Kopf oder irgendwo, dass man weiß oder man hat das auf seinem Tablet abgespeichert, dass diese Stellen einfach zu üben sind vor so einer Vorstellung. Dann macht man das und dann ist es gut.
Und spielst du noch aus Spaß viel oder?
Das kann ich eindeutig mit Ja beantworten.
Ja, schön.
Ich war sehr lange krankgeschrieben, ich hatte eine blöde Krise und als ich dann wieder anfangen konnte zu arbeiten, war es mit noch mehr Spaß eigentlich als nach dem Studium.
Schön.
Großer Freude spiele ich, ja.
Spielst du noch ein anderes Instrument als Geige?
Kann man jetzt eigentlich gar nicht mehr behaupten, weil ich viele Jahre nicht geübt habe, aber ich habe auch mal ziemlich viel Klavier gespielt.
Ah, cool, okay.
Das gehört zum Studium auch dazu.
Mhm. Und spielst jetzt gar nicht mehr Klavier, sondern mehr Violine?
Ganz selten. Also aktuell jetzt habe ich vor ein paar Tagen ein bisschen mal geübt, weil ich gerade nicht Geige spielen kann. Das tut mir dann ganz gut, aber auf der anderen Seite ist es natürlich, als Musiker hat man einen gewissen Anspruch an sich, sehr frustrierend, wenn ich weiß, dass ich Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre üben müsste, um überhaupt meinem inneren Ohr gerecht zu werden. Also
ja, okay. Also das der Perfektionismus, ist, der ist dann.
Ja, nicht mal Perfektionismus, sondern wenn man so, wir sind ja Musiker geworden, weil wir innerlich was hören, wenn wir die Noten sehen, ja?
Ja.
Da bildet sich ja eine Melodie, da formt sich ein Musikstück und das möchte man ja auch umsetzen. Mhm. Dafür brennen wir. Und ja, wenn man das dann so gar nicht kann, wenn einem das nicht gut gelingt, weil das jetzt ein Instrument ist, was ich lange nicht geübt, also mir macht das nicht so viel Freude. Mhm. Na, dann singe ich lieber oder stell mir die Musik vor oder so.
Mhm. Oder spielst dann Violine.
Genau.
Und du hast gerade gesagt, also beziehungsweise wir haben gerade gesagt, dass ja nicht alle MusikerInnen immer alles spielen. Wie wird denn, also natürlich nach Besetzung des Stücks wird ausgewählt, wer was spielt, aber es gibt jetzt zum Beispiel sehr viele Menschen im Orchester, die Violine spielen. Wie wird denn da bestimmt, wer jetzt welches Stück spielt?
Wir spielen generell fast alle Stücke. Dafür sind wir auch alle qualifiziert. Wenn es nicht gerade aus irgendwelchen Gründen eine Festbesetzung für eine Produktion gibt, geht das reihum. Das heißt, geht nach
Festbesetzung
hieße dann jetzt zum Beispiel, heute Abend wird eine moderne Oper gespielt. Da ist, weil die anscheinend so kompliziert ist, dass man sagt, eine Festbesetzung garantiert, dass alle, die mitspielen, alle Proben haben. Und wenn wir keine Festbesetzung haben, dann habe ich zum Beispiel manchmal von einer Produktion vielleicht nur 4 oder 5 Proben.
Mhm.
Und insgesamt, ich weiß das jetzt immer nicht, ich bin wie gesagt kein Zahlenmensch, aber sagen wir mal, es gibt 10 Proben, dann habe ich die Hälfte davon gehabt, bestenfalls, ja. Und für einen, das kann manchmal schwierig sein.
Ja.
Weil es gibt Stücke, da sind Absprachen, sehr viele Absprachen nötig, die man umsetzen sollte auch, ja, ne? Wenn man die nicht umsetzt, kann man den ganzen musikalischen Fluss stören, zum Beispiel. Und ja, deswegen müssen wir immer alles Wichtige reinschreiben in die Noten, damit die Kollegen, Kolleginnen, die vielleicht diese eine Probe nicht hatten, das dann vorfinden und genau wissen, was sie machen müssen. Ansonsten bestimmt das die Dienstzahl. Wir haben einen Dienstplan, da einen Ausgleichszeitraum, innerhalb dessen müssen wir alle ungefähr die gleiche Dienstzahl haben.
Okay. Mhm.
Und dann haben wir einen Diensteinteiler in unserer Gruppe und also in jeder Gruppe, bei uns ist es ein Mann und der muss dann versuchen, das möglichst gerecht innerhalb der ganzen Spielzeit so einzurichten, dass alle gleich viel gearbeitet haben. Okay.
Das heißt, ihr spielt häufig alle Produktionen oder so gut wie alle Produktionen, aber nicht alle Vorstellungen, oder doch?
Genau.
Ja, genau. Jetzt kommen wir ein bisschen zu deinem Werdegang. Du hast gerade schon gesagt, du hast mit Klavier angefangen, weil das Teil des Studiums ist. Du hast also dein Instrument Violine studiert. Wie fing das Ganze an? Wann hast du angefangen, ein Instrument zu spielen? Welches war das? Wann kam der Wunsch, ich möchte das zum Beruf machen? Und wie wird man Orchestermusikerin?
Oh, weia.
Ja.
Ja, gut, also ich komme aus einer Musikerfamilie und ich konnte, glaube ich, nein, ich habe mich ans Klavier gesetzt und habe irgendwas gespielt, bevor ich sprechen konnte, habe ich, glaube ich, ein bisschen Klavier spielen können. Und das wurde auch gefördert bei mir zu Hause. Mein Vater hat mich unterrichtet, meine Schwester hat mich unterrichtet und es war normal, Klavier zu spielen.
Mhm.
Hat mir auch eigentlich Spaß gemacht. Ja, und dann, je älter ich wurde, desto mehr war klar, muss man viel üben. Das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Dann waren hatten andere Sachen Priorität. Und ich habe eigentlich immer viel, also irgendwann hatte ich so einen alten Kassettenrekorder, ne, mit so schwarzen Tasten, der so furchtbares Ding, was immer die Kassettenspulen gefressen hat.
Ja.
Aber ich hatte eine Aufnahme mit Rostropowitsch und Haydn-Cello-Konzert und das habe ich jeden Abend gehört. Jeden Abend. Und für mich war völlig klar, ich möchte gerne ins Orchester. Ich wollte nicht unbedingt Cello spielen, aber ich wollte ins Orchester. Es hat mich, die Energie der Musik hat mich mitgenommen und da reinzutauchen. Und ich habe so richtig beim Einschlafen fantasiert, wo ich da sitze. Und es war eigentlich immer mein Wunsch. Dann hat eine meiner Schwestern, ich habe eine große Familie, Geige gespielt. Dann lag eine Geige, auch eine Dreiviertelgeige auf dem Flügel rum. Dann habe ich mir die geschnappt und habe mir das so ein bisschen selber beigebracht. Bis meinem Vater dann irgendwann klar war, ich muss mal ein bisschen Unterricht kriegen. So, um es abzukürzen, also mit den Wunsch zu studieren hatte ich, glaube ich, erst mit 15. Und da habe ich auch meinen ersten seriösen, richtig guten Geigenunterricht gehabt. Mhm. Und dann musste ich Gas geben, da war ich ziemlich hinterher, weil ich vielleicht auch einfach wirklich nicht so diszipliniert war oder mir nicht klar war, dass man auch so viel, naja.
Dass man Geige auch üben muss, nur Klavier. Muss.
Und ich hatte auch nicht so das Glück, dass ich so einen stringenten Unterricht hatte oder sowas. Ja. Ne? Das kam dann halt wirklich mit 14. Und dann war klar, dass ich das machen will, dass ich eine Aufnahmeprüfung machen will, dass ich ins Orchester will. Ich wäre am liebsten Dirigentin geworden, aber da scheiterte ich wieder am Klavierüben. Ja. Dann habe ich eine Aufnahmeprüfung gemacht in Köln. Also ich wusste auch, zu wem ich wollte, und das habe ich auch geschafft. Und dann habe ich da studiert und in Köln schon in einem Tourneeorchester gespielt und viel Wiener Klassik gelernt, also viel Mozart, Beethoven, Haydn gespielt. Und dann einer aus diesem Orchester, der war dann schon hier und sagte, Barbara, hier ist in 5 Tagen Probespiel, wenn du das nicht machst, weiß ich nicht, dann bist du selber schuld. Und dann, das war ein Auswärtsprobespiel, das habe ich gemacht und dann bin ich hier gelandet.
Ach, direkt die erste Station war hier.
Genau, die erste Station war hier und dann habe ich später nochmal versucht, in Köln wieder Probespiel zu machen. Hatte ich aber dann richtig große nervliche Probleme, habe ich nicht mehr geschafft.
Aber ist ja schön, dass du dann dem Theater Dortmund so lange treu geblieben bist.
Ich bin auch total froh, weil ich, also in allem, ja, es fühlt sich so 100% richtig an, dass ich hier bin und dass ich in der Stadt bin und dass ich im Orchester bin hier. Also ich bereue das überhaupt nicht, dass das nicht geklappt hat.
Vor allem ja auch schön, wenn du so früh den Wunsch hattest, im Orchester zu spielen und das sogar beim Einschlafen dir vorgestellt hast, dass es dann einfach wahr wird. Das
ist, ja, und ich spiele auch wirklich furchtbar gerne zweite Geige, also lieber als erste. Ich mache in anderen Konstellationen manchmal erste Geige oder ich mache ja auch relativ viel Kammermusik. Es geht nichts darüber, irgendwie eine tolle zweite Geigenstimme zu formulieren und mitzuleben in diesem Stück, mittendrin zu leben. Das ist so schön.
Ja. Ja. Das merkt man ja auch, wenn die MusikerInnen da so hinterstehen. Das merkt man ja auch als zuhörende Person. Ja. Also wenn dann die Energie dann da ist und diese Leidenschaft, also das hört man ja auch raus. Deswegen total schön. Jetzt hast du gesagt, du hast Violine studiert. Wie kann man sich das vorstellen? Was passiert im Studium, wenn man ein Instrument studiert?
Da hat sich viel verändert heute. Insofern, ich kann sagen, wie es bei mir früher war. Also ich weiß, mein Neffe studiert gerade an der gleichen Hochschule und das ist nicht wieder zu erkennen.
Okay.
Gott sei Dank.
Aber wirklich eine musikalische Familie denn, wenn dein Neffe auch das studiert?
Bei mir war es so, ich habe eine Aufnahmeprüfung machen müssen, da machen alle. Musste ich Klavier, also beweisen, dass ich Klavier spielen kann auf einem ganz guten Niveau. Dann gab es einige Theoriefächer, Gehörbildung. Man musste es wurden einem 4-stimmige Stücke vorgespielt, die man aufschreiben musste. Mhm. In allgemeiner Musiklehre musste man natürlich versiert sein und ein bisschen 12 Tonreihen singen können. Also eine Tonreihe, die nicht melodisch ist, nachsingen können. Ich weiß nicht mehr genau, was noch. So, und dann ging das los. Dann, dann natürlich die Hauptaufnahmeprüfung ist dann im Hauptinstrument. Dann kommt man in so eine kleine Kammer und spielt den Geigenprofessoren der Hochschule sein Programm vor, ne? Ausschnitte von dem Programm natürlich. Da muss man ein großes romantisches Werk, ein Bach, also ein modernes Stück. Und ich meine, ich habe auch irgendeine größere Etüde gespielt, ich weiß es nicht mehr genau. Dann wartet man, bis man am Tag später oder so einen Bescheid bekommt, ob man das geschafft hat. Ich habe nicht warten können, ich saß also bis zum Abend vor dem Zimmer und wollte noch am gleichen Tag die Nachricht.
Verstehe ich.
Ja, und dann geht's los. Dann hat man viel Hauptfachunterricht. Das ist meistens, also es kann unter Umständen sehr ernüchternd sein, weil man die ersten Semester sehr viel mit Technik beschäftigt ist, mit Grundlagenforschung, und man kommt nicht so zu musizieren, wie man sich's wünschen würde. Daran bin ich so ein bisschen zerbrochen, kann man sagen. Mhm. Und man hat Nebenfächer, ne, das Klavier sowieso und die ganzen Theoriefächer. Mhm. Dann spielt man Hochschulorchester einmal in der Woche und man hat Kammermusikunterricht. Man sucht sich ein Ensemble zusammen und dann hat man Kammermusikunterricht auch noch.
Okay.
So läuft das. Dann schließt man irgendwann nach vier Semestern gibt es eine Zwischenprüfung am Hauptinstrument und ich weiß nicht, ich glaube nach sechs Semestern oder so spätestens sollte man die ganzen Nebenfächer abgeschlossen haben. Mhm. Und dann damals hat man dann noch Scheine gesammelt, ja. Orchesterscheine und Kammermusikscheine und so weiter und so fort. Irgendwann hat man dann die Qualifikation zusammen gehabt fürs Diplom, das ist heute der Bachelor und dann macht man den Abschluss. Und dann schreibt man Bewerbung und wird eingeladen und macht Probespiel und
landet im besten Fall am Theater Dortmund.
Ganz genau.
Genau. Ja, also sehr vielfältig. Vor allem, ja, natürlich, die Theorie und so weiter gehört ja alles immer dazu, ne? Das, wie du schon sagst.
Musikgeschichte ist ganz ein wichtiger Punkt. Da muss man auch eine umfangreiche Abschlussarbeit schreiben. Mhm. Man muss sich mit Stilkunde auseinandersetzen. Bestenfalls hat man das dann auch getan.
Ja, mit Erfolg dann. Und was ist das jetzt für ein Gefühl für dich so? Also Teil eines Orchesters zu sein, entsteht auch diese Gemeinschaft, wie man sich das so vorstellt, wie es zum Beispiel auch oft ja in so Ensembles ist. Also ist das so eine Familie?
Das ist phasenweise, glaube ich. Also das hängt ja auch ein bisschen vom Alter ab. Ne? Mhm. Als ich jünger war, hatte ich das Gefühl, dass es eine Gemeinschaft gab, weil ich dann halt auch einfach aktiver mit unterwegs war, noch nach den Vorstellungen abends und so. Mhm. Und klar, also in dem Moment, wo wir eine Vorstellung beginnen, sind wir eine Gemeinschaft. Da ist auch jeder Konflikt egal eigentlich, den es vielleicht unter Menschen gegeben hat oder gibt. Dann geht es um die Musik, um die Sache und da entsteht im besten Fall, und das passiert hier eigentlich recht oft, so eine schöne gemeinsame Energie.
Mhm. Ja, kann man sich vorstellen, auf jeden Fall. Jetzt hört ja nach der nächsten Spielzeit unser Generalmusikdirektor Gabriel Fels auf. Wird das auch direkte Auswirkungen auf dich haben? Also welche Auswirkungen wird das so haben?
Ich bin traurig.
Ja.
Also ich schätze ihn sehr als Chef. Ich bin jetzt seit 1996 hier am Haus und ich habe nie einen Chef gehabt, der war der erste und bis jetzt einzige Chef. Also wenn man wirklich jetzt von einem jemandem redet, der immer gut vorbereitet ist und einen künstlerischen, aber auch einen dramaturgischen Faden hat. Und ich habe ihn einfach so erlebt, dass es ihm immer um die Sache ging. Und ich konnte mich sehr leicht an seine Aussagekraft dranhängen. Also mich animiert es sehr zum Mitgestalten. Mhm. Ja, nicht einfach nur irgendwas spielen, sondern ich darf alles geben, was in mir steckt. Und das ist etwas, was ich total schätze, weil es mich nicht ermüdet, weil es mich reizt und wünsche ich mir so, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist eine ganz große Qualität von Gabriel Fels und der bin ich traurig, dass er geht.
Ja.
Und bin auch sehr dankbar für die Jahre.
Schön. Aber eine Spielzeit bleibt da ja noch. Nächste Spielzeit noch. Hast du da irgendwelche Konzerte oder Formate, auf die du dich am meisten freust? Kannst du deine Highlights schon irgendwie festmachen, an denen du, oder weißt du überhaupt schon, woran du beteiligt bist? Wisst ihr das schon jetzt?
Ich gehe davon aus, dass ich an allen Konzerten
genau. Aber es gibt ja auch noch kleinere Formate, ne?
Weiß man es vorher nicht. Nee.
Das weiß man jetzt noch nicht. Okay, aber generell, wenn du die Spielzeit dir anschaust, hast du irgendwas, wo du sagst, das ist mein Highlight.
Muss ich natürlich jetzt sagen.
Ja.
Das ewige Rom.
Ja.
Ich bin das ewige Rom. Also mein Highlight wird sicherlich der Ring sein, auch wenn es meine größte Herausforderung sein wird, kräftemäßig ein bisschen unmenschlich, dass wir das ohne Pausentage machen müssen. Aber ich merke immer mehr, dass ich Wagner-Musik, die Musik total liebe, was früher nicht so der Fall war. Also es fällt mir so zu, das Musizieren, das Eintauchen in die Klänge und ich möchte es mir nicht anhören, also muss ich ganz ehrlich sagen, aber zum Spielen ist es für mich die beglückendste Orchestermusik. Also darauf freue ich mich irgendwie, weil ich auch gleichzeitig sehr großen Respekt habe davor, wie kann ich das schaffen, kräftemäßig.
Wie oft, vielleicht nochmal für die Zuhörenden, also wie viel müsst ihr hintereinander spielen?
Also beim Ring sind es jetzt vier Abende.
Vier Abende hintereinander, ne?
Ja. Und die kürzeste der vier Opern ist 2-3 Viertelstunde lang, ohne Pause. Und die längste Ich meine 5,5 Stunden oder 5 3/4 Stunden.
Wahnsinn.
Vielleicht sogar noch länger. Ich möchte es jetzt gar nicht mich richtig erinnern. Götterdämmerung ist furchtbar lang.
Wow.
Und man kommt ja da nicht frisch rein. Das ist der letzte der 4 Abende. Mhm. Ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge wir es spielen. Das habe ich mich jetzt nicht mit auseinandergesetzt. Aber es wird eine Herausforderung.
Ja, das klingt auch noch eine Herausforderung.
Ja.
Ja, boah, Wahnsinn. Okay, das heißt, man hat danach, ja, Muskelkater wahrscheinlich nicht, aber man merkt schon, dass man...
Tut alles weh. Da brauchen wir gar nicht drum zu reden. Es tut einem alles weh. Meine Ergotherapeutin wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen und ich weiß gar nicht, ob ich morgens aus dem Bett komme. Keine Ahnung, es ist aber wirklich mörderisch. Mhm. Weil wir spielen ja Geige, wir haben die ganze Zeit die Arme oben, ne? Mhm. Und relativ viel Statik dabei. Also das, ne, muss man gut vorbereiten.
Mhm. Nicht nur Kopf anstrengend, sondern auch körperlich anstrengend.
Muss man sich sportlich darauf vorbereiten. Ja. Also tatsächlich, das gehört auch zu unserem Beruf dazu, dass man in irgendeiner Form Fitness betreibt und auch Krafttraining. Also je älter ich geworden bin, desto mehr ist das halt auch eine Komponente, dass ich merke, dass einfach so dieses Statische nicht selbstverständlich bleibt. Mhm. Ja, muss man was für tun. Und natürlich überhaupt für die Belastbarkeit.
Ja. Kommen wir nochmal auf diese Spielzeit. Die ist ja noch nicht ganz zu Ende. Manchmal fühlt es sich schon so an, irgendwie, als wäre man schon am Ende der Spielzeit. Stimmt. Aber sie ist noch nicht vorbei. Wir sind noch nicht am Ende. Und das Motto in dieser Spielzeit war ja, wir im Ruhrgebiet. Das zieht sich ja durch alle Konzerte und Konzertformate. Was verbindest du mit dem Ruhrgebiet? Hast du Lieblingsorte?
Was ich mit dem Ruhrgebiet verbinde, ist tatsächlich, dass es unfassbar grün ist.
Ja.
Ja?
Das stimmt.
Und eine so abwechslungsreiche, schöne Landschaft, so viel zu entdecken, auch an Pflanzen, die invasiv teilweise auch sind, leider. Aber immerhin, es ist überhaupt nicht langweilig hier. Es ist nicht dreckig, es ist nicht dunkel und so, dass diese Zeiten sind vorbei. Es ist einfach wunderschön grün.
Ja.
Die Luft ist nicht so toll wie in den Bergen.
Nee, das stimmt.
Aber das ist so, was ich mittlerweile damit verbinde.
Ja, das ist auch oft, wenn Leute hier sind, die von außerhalb kommen, die sind immer ganz überrascht, wie viel Grün es doch hier gibt im Ruhrgebiet, wie viele Möglichkeiten zu spazieren, zu wandern, ne, auf jeden Fall. Und genau, ihr habt ja verschiedene Konzertformate, hatten wir jetzt schon mehrmals angesprochen. Neben den großen philharmonischen Konzerten, wo ja fast alle auf der Bühne sind, die ja meistens im Konzerthaus Dortmund stattfinden, nicht hier im Theater. Gibt es ja auch noch Kammerkonzerte. Da hast du gerade schon einmal angedeutet, dass ihr während des Studiums euch ein Ensemble zusammengestellt habt und Kammerkonzerte gespielt habt. Genau, möchtest du noch mal kurz sagen, was Kammerkonzerte so ausmacht?
Da arbeitet man sehr intim im kleinen Kreis. Das ist abhängig von der Besetzung. Ich habe zum Beispiel eine Weile Klaviertrio gespielt. Das ist dann Klavier, Cello und Geige.
Mhm.
Aber es gibt unter den Streichern Streichtrio, Streichquartett, Streichsextett, Quintett. Also da gibt es alle möglichen Formationen. Und natürlich Bläser machen auch Kammermusik. Also es gibt auch Kammermusik mit Bläsern und Streichern. Also es ist einfach so, dass man im ganz kleinen Kreis zusammen musiziert und jede Stimme ist entscheidend. Also da, ja, Kammermusik ist eigentlich ein permanentes Gespräch unter den Musikern.
Schön. Und ihr seid ja auch immer an verschiedensten Orten mit den Kammerkonzerten. Zum Beispiel war ja vor kurzem auch eins in der Akademie für Theater und Digitalität von uns. Da seid ihr ja in Dortmund auch immer unterwegs in den kleineren Ensembles dann.
Ja, das stimmt.
Auch
ein,
mal ganz
ein sehr schönes war in der Ausstellung Lumière.
Phoenix de Lumière.
Ja, genau. Mit den Bratschen, das war toll.
Oh, das glaube ich.
So toll. Wirklich.
Ganz tolle Atmosphäre bestimmt, ja. Genau, ansonsten habt ihr ja noch alle möglichen anderen Konzertformate. Ihr könnt ja einfach mal auf unsere Homepage zum Beispiel schauen, unter den Dortmunder Philharmonikern. Also es gibt noch die Babykonzerte, die Sitzkissenkonzerte, es gibt noch Sonderkonzerte wie
Filmkonzerte
zum Beispiel.
Das wird ganz toll. Wir machen hier ein großartiges Stummfilmkonzert wieder im Konzerthaus. Das zieht ein ganz anderes Publikum sowieso an. Und da ist eine unheimlich schöne Atmosphäre. Und es wird dieses Jahr ein Charlie Chaplin-Film sein.
Cool. Das wird bestimmt gut.
Ja. Und Gabriel Fels ist auch ein Filmliebhaber.
Ja.
Also, das macht Spaß mit dem.
Glaube ich, das ist dann auch im Konzerthaus, oder?
Mhm.
Genau, ja. Hast du neben der Violine, lassen wir jetzt mal außen vor, ein Lieblingsinstrument, wenn du so sagst, oh, das höre ich mir total gerne an oder also das hat irgendwie eine besondere Bedeutung für mich oder vom Klang einfach ein
Lieblingsinstrument? Ja, also wenn es eigentlich schon die Orgel, muss ich sagen.
Die Orgel?
Mhm. Aber Lieblingsinstrument würde ich jetzt nicht sagen. Mein Lieblingsinstrument ist das Orchester.
Verstehe ich. Ich verstehe, was du meinst, ja.
Und die Orgel, die kann mit Klängen auch spielen. Die hat ja viele verschiedene Möglichkeiten. Und wenn es toll gemacht ist, dann berührt mich eine Orgel schon sehr. Aber auch Klavier, also eigentlich Cello. Es kommt aufs Werk an.
Ja, okay.
Glaube ich. Bei mir kommt es auf die Musik an, nicht aufs Instrument. Also ich bin jetzt nicht so, oh, Cello, sondern also die Musik muss mich berühren.
Und wenn du sagst, es kommt aufs Werk an, hast du einen Lieblingskomponisten oder eine Lieblingskomponistin?
Ach, meine Mutter fragt mich das auch.
Ja.
Im Moment, weil sie leicht dement ist, alle 2 Minuten. nein, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe einen Komponisten, der mir irgendwie im Blut sitzt. Aber ich mag von dem auch nicht alles immer hören oder spielen, aber es sitzt mir irgendwie im Blut, das ist Bach.
Mhm.
Irgendwie ist er in meiner DNA drin. Und sonst wirklich kommt es auch drauf an, mit wem spielt man zusammen, wer dirigiert, was. Also ich bin für vieles offen. Ich bin auch schon von vielen Stücken überrascht worden, wo ich dachte, das ist jetzt vielleicht gar nicht meine Musik und dann hat es mich aber total mitgenommen und würde ich aber nicht sagen, das ist jetzt mein Lieblingskomponist.
Mhm.
So solchen Begriffen ticke ich nicht.
Mhm. Hast du ein Werk, wo du sagst, das kann ich immer hören, immer, das spiele ich immer gerne?
Ja, unzählige.
Unzählige, ja.
Also jetzt würde ich gerade sagen, Rheingold.
Mhm.
Diese ersten Takte, diese ersten Minuten da, oh.
Ja. Geht das ins Herz.
Ja, das ist, nimmt auch alles mit, mein Gemüt komplett mit.
Ja.
Und das genieße ich auch so in unserem Beruf, dass wir im Opernhaus in das Licht ausgeht und so eine schöne Musik spielen können, dass man eben mit dem ganzen Gemüt angesprochen ist. Und das ist was, das glaube ich nicht vergleichbar mit irgendwas anderem ist.
Vor allem in welchem Beruf hat man das schon?
Meine ich eben.
Ne? Mhm. Genau. Jetzt haben nicht alle Menschen können Instrumente spielen oder besitzen Instrumente und schon gar nicht machen das beruflich. Deswegen,
Gott sei Dank.
falls die Frage blöd ist, tut es mir leid, aber besitzt du mehrere Geigen und spielst du immer die gleiche Geige auf der Bühne? Spielst du unterschiedliche Violinen?
Ich bin leider nicht so reich. Ich habe eine sehr schöne Geige, mehrere Bögen.
Mhm.
Das ist ungefähr so wie mit den Kaffeemaschinen. Wenn man eine tolle Kaffeemaschine hat, braucht man auch eine mindestens so teure Mühle,
ja.
Hab ich gelernt. Und so ist das auch bei Streichinstrumenten. Ich habe noch einen Flügel zu Hause und wenn meine Geige mal zur Reparatur muss, dann gibt mir mein Geigenbauer gerne eine Leihgeige. Mhm.
Aber du hast immer die gleiche,
genau,
auf der Bühne. Okay. Mhm. Was hörst du privat so für Musik?
Ich gehe ganz viel in den Wald, in die Natur,
mhm,
und das ist meine Musik. Ich habe so viel Musik in meinem Kopf und in meinem Herzen, also ganz selten, dass ich mal was höre und dann, mhm, ist das meistens was von Bach.
Mhm. Ja, ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir haben am Ende jeder Folge immer 3 Kategorien, die wir immer durchgehen. Die erste ist, du siehst ja schon, dass ein Glas vor uns steht, da drin sind Zettel. Auf jedem Zettel sind Theaterbegriffe. Du darfst gerne mal einen Zettel ziehen, wenn du magst und einfach mal sagen, was dir zu dem Begriff einfällt.
Ouvertüre.
Ah ja.
Die Ouvertüre ist die Eröffnung des Abends,
mhm,
des Werks. Nicht alle Kompositionen haben eine Ouvertüre. Bei manchen geht es auch direkt rein, sehr gerne, ja, bei Richard Strauss. aber ich schätze die Ouvertüre gerne sehr, weil ich finde, dass wir in die Energie des Stückes dann erstmal so reinfinden können. Mhm. Das dauert ja für uns auch einen Moment, bis wir so drin sind. Und auch die Zuhörenden können reinfinden. Und wenn sie aufmerksam zuhören, dann werden sie viele der Motive, die in der Ouvertüre vorkommen, später im Werk auch wiederfinden.
Ja. So. Hast du eine Ouvertüre, die dir besonders gefällt?
Bei Richard Wagner sagt man ja nicht Ouvertüre, sondern Vorspiel.
Mhm.
Und es liegt an einem persönlichen Moment, eine persönliche Begebenheit in meinem Leben. Ich war nach längerer Zeit das erste Mal wieder im Orchestergraben, als das Vorspiel von Tristan und Isolde gespielt wurde. Und das Licht ging aus. Ich glaube, es war Herr Fels, der ging zum Pult, zum Dirigentenpult. Und wir haben das Vorspiel von Tristan und Isolde gespielt und ich musste schon vorm ersten Ton anfangen zu weinen. Oh, und ich muss jetzt auch weinen, weil es so eine wundervolle Musik ist. Also da baut sich eine Spannung auf, da baut sich die ganze Dramatik der Oper auf und ja, so eine ist eine so besondere, ein energetisches Geschehen im Orchestergraben aus. Es lebt.
Ja. Haben eigentlich die meisten Stücke Ouvertüren auch?
Ja, viele.
Viele, ne? Also ich kenne es zum Beispiel auch aus Musical, das ist ja auch häufig
Vorspiel oder Ouvertüre. Ja. Also in der klassischen Opern haben alle eine Ouvertüre, glaube ich.
Okay, unsere zweite Kategorie ist der Lieblings- oder der schönste Theatermoment, wenn du privat ins Theater gehst. Der fängt ja, also ein Theaterbesuch fängt ja quasi dabei an, damit an, dass man sich die Tickets kauft und endet ja sozusagen damit, wenn man nach der Vorstellung nach Hause fährt, vielleicht noch über das Gesehene spricht oder das einfach Revue passieren lässt. Hast du in diesem Prozess des Theaterbesuchs einen Lieblingsmoment, der immer dein Lieblingsmoment ist?
Ja, weil das der gleiche Lieblingsmoment ist wie auf der anderen Seite. Bin eigentlich ja gar nicht privat, weil ich ja immer musikalisch mitgehe innerlich. Wenn das Licht ausgeht und diese paar Sekunden, bevor der erste Ton gespielt wird, das ist mein Lieblingsmoment.
Verstehe ich gut, diese innere Vorfreude und Aufregung.
Diese Spannung einfach auch. Ja, da entsteht bei einem guten Dirigenten, gibt es eine Spannung. Könnte man wahrscheinlich sogar messen, ich weiß es nicht. Aber es entsteht im ganzen Haus eine Spannung, auch bei den Zuschauern in dem Moment. Ne? Wenn der Vorhang sich dann vielleicht sogar noch öffnet. Das ist mein Lieblingsmoment.
Kann ich sehr gut nachvollziehen.
Stille einkehrt, das Ganze.
Genau.
Und plötzlich wird es still.
Du hast es gerade schon angedeutet, das wäre auch noch eine Frage gewesen, wenn du dir privat Stücke anschaust. Du sagtest gerade, du kannst sie nicht ganz privat schauen. Denkst du die Melodie im Kopf mit? Denkst du, so würde ich das jetzt spielen? Und oder ist irgendwie immer noch ein bisschen die professionelle Musikerin in dir, die da mitsitzt?
Das kann man nicht ausschalten. Ja. Deswegen, ich gehe sehr selten in die Oper okay. oder in Konzerte. Sehr selten, weil ich gehe wirklich dann lieber in den Wald. Manchmal mache ich es aber. Und natürlich, also mir fällt es schwer, dann mich ganz hinzugeben. Mhm. Das kann ich dann eher, wenn ich zu Hause mal was höre. Ja, Tom, es gelingt mir auch. Also ich weiß nicht. Ich gehe einfach selten.
Ja.
Weil ich mehr das, also wir spielen ja so viel und ich gehe immer so viel mit innerlich und so. Ich brauche dann eher was anderes, wenn ich mal frei habe.
Ja, dann habe ich zum Schluss noch ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich. Lieber große philharmonische Konzerte oder lieber Kammerkonzerte?
Beides.
Alle meine GesprächspartnerInnen sagen immer beides. Das ist immer das Oder.
Besser als weder noch.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Bist du lieber Teil einer Produktion, sei es jetzt eine Oper, ein Ballett, ein Musical als Musikerin oder spielst du lieber reine klassische Konzerte?
Hm. Es kommt drauf an, was es ist. Aber ich würde jetzt gerade sagen, lieber Oper.
Okay. Theater Dortmund oder das Konzerthaus? Das ist eine gemeine Frage, ich weiß.
Theater Dortmund.
Und wenn du, ja gut, jetzt sagst du gerade, du besuchst privat nicht so oft Vorstellungen, aber wenn du mal andere Sparten besuchst, dann eher Ballett oder Schauspiel?
Schauspiel.
Ah, cool. Alles klar, ja, dann bleibt mir nichts zu sagen als vielen Dank für deine Zeit. Das war ein sehr tolles Gespräch, auch mal ein bisschen zu erfahren, wie so der Alltag einer Orchestermusikerin ist, weil da hat man ja so nicht unbedingt die Berührungspunkte. Das war wirklich sehr interessant. Ich danke dir für die ganzen Infos und deine Zeit.
Ich danke dir, mir hat es Spaß gemacht und ich hoffe, dass ganz viele Leute in die Oper kommen.
Unbedingt. Oder ins Konzerthaus.
Oder ins Konzert.
Genau, hört euch die Konzerte an, jetzt aktuell das Filmkonzert.
Nee, es kommt noch ein ganz tolles Konzert, nämlich Schmelztiegel der Kulturen. Da spielen wir noch eine Symphonie von Fazıl Say, die Istanbul-Symphonie. Also mit spielen auch ein paar türkische Instrumente mit, also ich glaube, das wird ganz interessant und gegenübergestellt ist Mozart.
Oh, okay. Schaut gerne auf die Homepage vom Theater Dortmund. Schaut bei den Philharmonikern, was euch interessiert. Die Cityring-Konzerte stehen wieder an. Also es ist alles möglich. Ich glaube, für jeden ist irgendwas dabei an Konzerten oder ansonsten natürlich sind die Dortmunder Philharmoniker auch in vielen Produktionen involviert. Deswegen, ihr werdet Barbara auf jeden Fall hören.
Und auch an der Litfaßsäule sehen, glaube ich.
Und an der Litfaßsäule sehen,
das
genau. Das ewige Rom ist Barbara. Genau, achtet mal drauf. Ansonsten vielen Dank.
Ich habe sehr ewig geguckt.
Ja? Hast du ewig in die Ferne ins Rom geschaut? Bis nach Rom?
Bis nach Rom.
Sehr gut. So muss das sein. Im Spielzeitheft ist es auch dann wahrscheinlich, ne? Genau, schnappt euch ein Spielzeitheft, das Barbara auch drin als ewiges Rom. Und kommt dann auch gerne zum Konzert, wenn es soweit ist, nächste Spielzeit. Ja, vielen Dank nochmal, Barbara, für deine Zeit und das tolle Gespräch. Hab mich sehr gefreut. Und euch danke ich, wie immer, fürs Einschalten. Folgt doch gerne diesem Podcast, abonniert ihn gerne, teilt ihn auch gerne, folgt dem Theater Dortmund bei Instagram und schreibt uns auch gerne mal euer Feedback, wen wir vielleicht mal einladen sollen hier in dem Podcast oder auch generell, wie euch der Podcast so gefällt. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören. Bis dann!